Sehr geehrte Hörerinnenschaft, wir begrüßen euch wieder herzlichst zurück zu Petmos Podcast und Bridgerton Staffel 1, Folge 8, Part 1. Und wir widmen uns den Momenten After the Rain. Das ist nämlich der heutige Folgentitel. Neben mir sitzt wie immer die herzallerliebste Isa.
Hallo.
Und ich bin wie immer die hoffentlich auch herzallerliebste Mona.
Absolut.
Ja, und das ist schon wieder ein Meilenstein irgendwie.
Krass, oder? Wir haben die Staffel 1 jetzt, also mit dieser Folge dann besprochen. Krass, wir rennen da durch, ne?
Ja.
Wir rennen da durch, Leute.
Weil wann haben wir mit Bridgerton angefangen? Ich glaube, noch Ende 2024 kam die erste Folge im Dezember, also jetzt so knapp 3 Monate.
Ja, quasi. Na gut, wir haben halt immer eine Folge, zwei Folgen Podcast. Ja. Ja,
und dann hin. Mit ein bisschen Pause mal durch Krankheit
also
zwischendurch.
Also quasi 2 Folgen, 1 Monat. Ne?
Genau.
Ja, kann hinkommen.
Ja. Schon krass.
Ja, krass.
Ja, vielen lieben Dank, dass ihr uns weiterhin begleitet auf dieser wundervollen Reise. Und wir wollen natürlich auch unseren Petmos-Mäzeninnen danken.
Ganz genau. Wir bedanken uns nämlich ganz, ganz herzlich bei unseren Steady-UnterstützerInnen. Und zwar bei Fawkes, Lady Emlyn, Lord Daniel, Lady Savick, Lady Eliza Freshwood, Lady Melody, Lady Hase von Kerbenock, Stormy Girl, Lady Rockula, Andreas und Sovereign Lovelace of Evernight. Oh. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr uns unterstützt. Inzwischen, wenn diese Folge kommt, müsstet ihr wahrscheinlich auch schon Post von uns bekommen haben.
Mhm.
Und für alle schon mal die Ankündigung, am Samstag auf der Leipziger Buchmesse werden wir ein kleines Community-Treffen machen.
Ja.
Zusammen mit den Potsblitzis, zusammen mit Let's Po und zusammen mit uns natürlich, ne?
Also ja.
Deswegen freuen wir uns da natürlich auf zahlreiches Erscheinen. Wir werden uns sehr wahrscheinlich in der mittleren Halle, in dieser Haupthalle, bei der Bloggers Lounge treffen.
Mhm.
Und, also das ist so ein Food Court so ein bisschen und da kann man sich ganz gut hinsetzen oder auch mal rumstehen. Da ist ein bisschen Platz. Genau, da werden wir uns wahrscheinlich treffen, wahrscheinlich so um 14 Uhr.
Ja.
Ja.
Also eine Stunde vielleicht,
genau,
oder je nachdem, wie lange das geht.
Genau,
ne?
Letztes Mal ging es tatsächlich ein bisschen länger, glaube ich sogar. Aber genau, wir freuen uns sehr, sehr darauf, euch zu treffen, wenn ihr da seid. Ansonsten werden wir das natürlich auch noch in den Stories mehrfach ankündigen, wann, wo wir uns treffen. Wir freuen uns auf euch.
Oh,
richtig,
ja.
Richtig doll. Also, und wir freuen uns ganz doll auf die Leipziger Buchmesse.
Und auf Bücher shoppen.
Oh ja.
Oh, ja.
Richtig gut. Ich freue mich.
Ja, und bevor wir in die Abschlussfolge, also noch für uns noch nicht ganz Abschlussfolge, aber die letzte Folge der ersten Staffel reinstarten, erinnern wir uns vielleicht noch mal ganz kurz, was eigentlich in Folge 7 so passiert ist.
Genau.
Denn Daphne und Simon führen ja einen kleinen Rosenkrieg.
Mhm.
Da kracht es ganz ordentlich im Gebälk, der Haussegen hängt schief.
Es kracht im Gebälk.
Ja, schon. Also geht die Redewendung nicht so.
Bestimmt. Das ist Butter für die Seele.
Ja. Anyway, jedenfalls, die beiden sind sich in vielen Dingen gerade gar nicht einig. Daphne hat herausgefunden, dass Simon sie belogen hat, wenn es um die Familiengründung geht. Simon hat aber auch sein lang gehütetes Geheimnis endlich mit ihr geteilt. Aber eine Klärung ist noch nicht so ganz in Sicht. Die beiden scheinen immer noch ihr Leben separiert führen zu wollen, aber die letzte Folge endete wirklich herzzerreißend, denn Marina hat offensichtlich probiert, sich das Leben zu nehmen oder zumindest vielleicht ihr Kind loszuwerden.
Das glaube ich eher, ja.
Sie hat sich ja einen besonderen Tee aufgegossen, während Daphnes Hoffnung auf ein Kind jetzt anscheinend ja
auch zerflossen ist.
Auch zerflossen, oh ja, ja, gutes Bild dafür, denn sie hat ihre Periode mitten bei der Oper bekommen.
Genau, und sie war wirklich zu Tränen aufgelöst und sie war richtig traurig, weil für sie bedeutete das ja im Endeffekt auch, das ist ihre letzte Chance gewesen, zumindest soweit wie jetzt der Stand, dass sie überhaupt noch ein Kind bekommt, weil ihr Simon hat ja ganz klar einen Riegel davor geschoben und nochmal wird das bestimmt nicht passieren.
Ja.
Sei denn, sie kann ihn nur mal in einen unbeaufsichtigten Moment beiseite nehmen, doch.
Aber das wäre auch ganz schön schwierig, du.
Das ist ganz schön schwierig. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Das ist ganz schlimm. Gegen seinen Willen sowas zu machen, ist natürlich nicht richtig.
Richtig.
Und dementsprechend, ja, mal schauen, wie es da weitergeht, ne?
Ganz genau. Und auch mal schauen, wie es eigentlich bei Eloise so weitergeht, bei der ein Groschen gefallen zu sein scheint.
Mhm. Wir sind gespannt. Wird uns die Identität von Lady Whistledown enthüllt werden? Wir werden es erfahren.
Erfahrt ihr vielleicht in dieser oder in der nächsten Folge.
Genau.
Ihr Jonathan Frakes.
Ihr Jonathan Frakes, genau. Ihre Ladies Whistlemore. Genau. Ja, und die Folge, wie Mona schon sagte, heißt After the Rain. Comes the Sun, we hope. Ne? Mhm.
Ja. Or just another storm.
Oh no. Okay. Ja, ich würde sagen, wir starten in die Folge.
Ja, die Folge startet mit einer Erzählung von Lady Whistledown über ja das kommende Ende der Season und es wird ein ja Ehepaar vorgestellt, das wir bisher noch nie kennengelernt oder gesehen haben. Ja. Also es sind irgendwelche glücklichen Dudes, die jetzt in ihre Honeymoon abreisen.
Die quasi ein Love-Match gefunden haben, was schneller nicht hätte beschlossen werden können. Es wurde nämlich quasi in 4 Minuten beschlossen, indem sie sich einen Blick zugeworfen haben, eine kurze Konversation hatten, dann gab es einen Keks und ein bisschen Süßigkeiten und dann war die Sache besiegelt.
Ja, das stimmt. Dann wechseln wir auch direkt zu den Featheringtons, während Lady Whistledown noch ein bisschen davon spricht, dass ja es auch in den besten Ehen mal die ein oder andere Herausforderung geben kann, denn wir sehen, dass Lord Featherington noch in seinen Gemächern ist, im Morgenmantel und den Blick von Portia trifft, die schon völlig fertig gemacht im Flur steht, aber sie hat anscheinend keine Lust, wirklich mit ihrem Mann zu korrespondieren. Sie knallt ihm nämlich die Flügeltüren so ein wenig vor der Nase zu und lehnt sich ein wenig dagegen.
Genau. Gleichzeitig kriegen wir eine Überblende zur Königin, während Lady Whistledown eben weiter darüber erzählt, dass was einen wohl so in der Ehe erwarten könnte. Ist es immer Liebe? Ist es Einigkeit? Oder ist es Indecency, also unanständiges Verhalten, wie sagt man, unangemessenes Verhalten? Und dabei sieht man dann eben, wie King George leider gerade ein bisschen, ja, ausrastet, ne, wieder einen Anfall hat und eben irgendwie seinen Tisch zerhackstückt,
ja, also
der vor ihm steht.
Auf jeden Fall fährt er die Bediensteten an,
ja,
dass sie ihn in Ruhe lassen sollen. Und wie Isa schon sagte, er pfeffert auch den Teller vom Tisch weg und das Ganze beobachtet die Königin und wendet sich dann auch traurig von der Szenerie ab. Also dem Mann geht's eben einfach nicht gut, ne?
Genau. Dann wechseln wir ins Schlafzimmer von Violet, die gerade aufwacht und halt im Halbschlaf noch das Kissen berührt, auf dem ja wahrscheinlich sonst ihr Ehemann gelegen hätte. Lady Whistledown erzählt uns eben, dass es meistens nur wenige Ehen gibt, die wirklich eine Liebesmatch, also Love-Match sind und dass das die wenigen Glücklichen sind, die das haben. Und dann wechseln wir die Szene zu Simon und Daphne, die gerade gezeichnet werden von Bridgerton Charles Blake.
Genau, die stehen bzw. sitzen Modell, könnten aber nicht weiter voneinander entfernt sein und das buchstäblich, denn Simon hat seinen Arm ausgestreckt und berührt noch gerade so die Stuhllehne, wo Daphne halt auch Platz genommen hat und auch, ja, auch nicht wirklich ihrem Mann zugewandt sitzt. Und Bridgerton Charles Blake, der ja anscheinend gerade noch dabei ist, den Hintergrund zu malen und so langsam die Skizzen der beiden anfertigt, sagt den beiden, dass sie durchaus lächeln dürfen und es vielleicht auch ganz nett wäre, wenn die beiden ein wenig zugewandter voneinander stehen, sitzen würden.
Ja.
Und man sieht, dass Daphne sich nur so ein winziges bisschen zu Simon hinbeugt, während er selbst nur so ein Minischrittchen, also eigentlich gar nicht der Rede wert, sich auch Daphne weiter zuwendet. Und dann sitzt der Maler da und denkt sich, ja, das ist natürlich viel besser. Ja, gut.
Er guckt halt wirklich, wirklich, ja.
Entnervt?
Entnervt, ja. Genau, dann unterhalten sich Simon und Daphne darüber, dass Simon ja bald abreisen wird und London verlassen wird.
Womöglich schon morgen.
Womöglich schon morgen, genau. Und Daphne fragt sich eben, ja, dass denn jetzt wirklich so die endgültige Lösung für die beiden sein sollte. Dann werden sie wieder unterbrochen vom Maler, der dann sagt, vielleicht, also funktioniert das irgendwie nicht, könnten sie vielleicht mal die Hand auf die Schulter der Duchess legen. Ja, das macht Simon dann auch, sehr zögerlich. Die beiden schauen sich dann an und haben dann wieder einen sehr innigen Verbundenheitsmoment tatsächlich, wo man sieht, da ist halt die Flamme zwischen denen nicht erloschen, ne?
Ja, die Gefühle sind ja auch da, aber es ist halt ein Gap da.
Ja.
Eine Schlucht unüberwindlich, wie es scheint.
Scheint so, ja. Genau, und da sagt dann tatsächlich auch der Maler so, oh, wie beeindruckend, ne? Das ist wahre Hingabe, so sieht das aus, ne? Ja, die beiden reißen sich dann aber auch wieder ein bisschen zusammen, gucken wieder nach vorne und dann kommt unser Titelbildschirm.
Genau, bei der Besprechung, als Simon und ja Daphne über diese Abreise sprechen, sagt Daphne aber auch ganz klar, hey, wenn wir jetzt morgen abreisen, jetzt wo auch klar ist, dass ich nicht schwanger bin, befeuern wir doch nur wieder Gerüchte über unsere Ehe. Mir wäre es lieber, wenn wir wie geplant mit allen anderen am Ende der Season abreisen würden. Und da scheint das letzte Wort auch noch nicht so ganz gesprochen zu sein.
Genau. Ja, dann wechseln wir zu den Bridgertons nach Hause. Alle sind gerade im Sitting Room versammelt und Eloise und Benedikt kommen rein.
Ja,
die beiden sind wieder wild am Diskutieren. Eloise ist gerade sehr investiert darin zu wissen, mit wann er denn mit Madame Delacroix so durch die Gegend zieht, was er denn so für Events mit ihr besucht und so weiter. Und Benedikt ist nicht bereit, ihr das zu sagen. Er sagt so, nein, wir gehen halt zu einigen Anlässen. Das geht dich aber auch gar nichts an. Und überhaupt, red mal jetzt nicht darüber, ne? Das geht jetzt keinem was an hier.
Eloise trägt auch schon wieder so einen fürchterlichen Kragen zu ihrem Kleid. Also ich könnte mich da jedes Mal drüber aufregen. Das letzte Kleid für die Oper, das sah so schön aus. Warum kann Eloise nicht häufiger solche Kleider tragen?
Aber vielleicht
tragen?
Will sie ihre Bubis nicht raushängen lassen.
Aber auch das kann... Egal. Auch das ginge ja mit einem anderen Schnitt. Ich meine, Hyacinth, gut, die ist ja auch noch deutlich jünger,
ja.
Aber die hat ja auch einen anderen...
Ich glaube, die hat auch so einen Kragen.
Nee, nicht so einen wie Eloise.
Ja, gut, nicht ganz so rüschig, ja.
Nicht
aber
ganz
guck
so
mal, die hat schon rüschig-Kragen.
Rüschig. Auf jeden Fall, ja, während Eloise und Benedikt noch diskutieren und Benedikt eben auch sagt, mit was willst du denn überhaupt? Die Modiste ist eine Frau, die ihr eigenes Geld verdient, die mitten im Leben steht, also auch so ein paar Dinge wieder droppt, die ja befeuern könnten, dass sie vielleicht Lady Whistledown ist.
Mhm.
Das veranlasst Eloise eben auch dazu zu sagen, naja, ich sage doch nur, dass du vorsichtig sein sollst, ne? Weil das ist nun mal auch eine Frau, die eine ganze Menge mitbekommt, ne? Und du weißt ja auch gar nicht, worauf du dich da eigentlich einlässt.
Und sie ist vielleicht nicht, wer du denkst, dass sie ist.
Ist, genau. Und ja, Benedikt will das Ganze so ein bisschen im Keim ersticken. Das passiert auch sehr automatisch, weil Violet reinkommt und einen Brief in der Hand hat, in dem nämlich verkündet wird, dass Francesca bald wieder nach Hause kommt.
Genau, alle freuen sich, gerade Hyacinth und Gregory, die sind sehr happy darüber und sagen, oh Mensch, wir haben Francesca so vermisst, voll schön, dass sie wieder da ist, bestimmt hat die viel zu erzählen, wenn sie nicht hier war und so. Ja, und dann fragt Hyacinth noch Anthony, ob sie das nächste Mal, wie hieß dieses Event noch, wo sie mit hin will? War das irgendein Pferderennen-Gedöns oder so?
Das weiß ich nicht.
Irgendwas wollte sie auf jeden Fall mit hin. Und dann hat Anthony, der total abgelenkt ist, weil er gerade was über Sienna liest, sagt er nur, ja, schon, wenn du mir nicht auf die Nerven gehst, klar, dann kannst du mitkommen. Ne? So. Ja. Ja, und dann wechseln wir die Szene.
Ganz genau. Wir wechseln nämlich die Szene zu Marina, die in ihrem Zimmer dabei ist, alles einzupacken. Und Penelope kommt rein und ist ganz schön schockiert darüber, dass Marina sich nicht ausruht.
Ja.
Denn eigentlich sollte sie noch im Bett liegen und ja noch so sich ein bisschen auskurieren davon, dass sie ja den Tee eingenommen hat. Und Marina ist aber der vollsten Überzeugung, dass sie jetzt auch bald einfach nach Hause fahren kann, weil der Tee hätte die Wirkung gehabt, die sie haben wollte. Und Penelope vermutet ganz richtig, dass sie das wohl gemacht hat, um kein Kind mehr zu erwarten. Und Marina sagt, naja, ich bin der Meinung, dass das funktioniert hat, weil wenn nicht, dann müsste ich ja irgendetwas spüren.
Genau, das hätte ich bestimmt inzwischen, es scheinen ja auch ein paar Tage vergangen zu sein. Und sie ist jetzt einfach nur happy, dass sie jetzt gehen kann. Die Season ist vorbei. Sie erwartet kein Kind mehr, also kann sie jetzt nach Hause gehen und ihr Leben weiterleben.
Genau.
So.
Penelope wundert sich dann aber, denn es ist offensichtlich eine Kutsche vorgefahren. Und darüber wundert sie sich, weil sie ja eigentlich niemanden erwarten. Vor allen Dingen auch niemanden, ne, für jetzt auch die Schwestern oder so, denn die Season ist ja noch nicht ganz vorbei. Und Marina guckt wie vom Donner gerührt, weil sie den Mann wiederzuerkennen scheint, der da vor der Türe steht.
Genau, sie vermutet, also wir erfahren es ja auch gleich, aber sie guckt wirklich so, als ob sie den halt wiedererkennt. Und dann denkt man, oh, ist das vielleicht George? Aber bevor wir das erfahren, gehen wir gerade erstmal auf den Markt. Ich bin sowieso ein bisschen überrascht. Ich dachte ehrlich gesagt, dass wir jetzt gerade so ein bisschen im Frühling unterwegs sind, weil ich finde, das wirkt alles so frühlinghaft, aber müsste die Season nicht eigentlich im Spätsommer zu Ende sein?
Ja, schon.
Aber es sieht so frühlinghaft aus hier. Oder ist das Kirschblüten? Aber die Kirschblüten sind auch nicht im Herbst. Das finde ich ein bisschen komisch gerade mit dem ganzen Geblume und so.
Ja gut, vielleicht wird das auch hier importiert, dass du solche Blumen halt auch noch bekommen kannst, auch wenn das eigentlich gar nicht zur Season passt. Aber stimmt schon, also die Jahreszeit wirkt wirklich
sehr
nicht
frühlinglich.
Nicht so, als wären wir Spätsommer,
Herbst, ja.
Herbst unterwegs, aber ja, du.
Na gut, warten wir es mal ab, ne? Vielleicht kriegen wir es irgendwie noch ein bisschen geklärt. Wir sehen auf jeden Fall auf dem Markt, es ist alles voller Blumen, es hängen da so Vogelkäfige und Daphne und Violet sind gerade unterwegs und unterhalten sich. Violet entschuldigt sich so ein bisschen bei Daphne, dass sie eben, ja, sie versucht ja nur ihr Bestes zu tun, sie weiß, dass sie nicht immer alles denen so richtig erzählt und vermittelt hat, aber sie hat halt wirklich nur versucht, ihr Bestes zu tun. Und Daphne ist immer noch so ein bisschen, ja, reserviert, kann man sagen.
Genau.
Aber sie sagt eben auch, ja, mit ihr und Simon wird das nichts mehr. Die werden jetzt quasi ein separates Leben voneinander führen und da gibt es auch keinen Weg mehr drumherum, weil er hat sie quasi belogen. Das sagt sie, glaube ich, nämlich ihr auch. Und da gibt es jetzt halt keinen Weg zurück mehr für die beiden.
Genau, das findet Violet natürlich ziemlich bitter. Sie kann dieses Gespräch aber nicht fortführen, weil Portia mit Varley vorbeikommt und das Gespräch mit den beiden nochmal startet. Dass es doch schön wäre, ich meine nämlich, dass es auch darum geht, dass Daphne und Simon jetzt doch eine Einladung ausgesprochen haben. Bin ich mir nicht sicher. Es geht auf jeden Fall um einen gesellschaftlichen Anlass und Portia möchte eigentlich erwirken, dass die sich vielleicht doch in der Öffentlichkeit wieder ein bisschen mehr zeigen können. Und sozusagen auch ein bisschen das Kriegsbeil begraben, Vergangenes ruhen lassen. Und Violet ist so ein bisschen, ja, sassy unterwegs. Sie hat eigentlich keine Lust auf Versöhnung.
Ja, das stimmt.
Und drückt Portia auch entsprechend einen Spruch.
Mhm.
Wo sie dann aber auch relativ fix merken wird, dass Daphne ihr so ein bisschen in den Rücken fällt. Denn Daphne lenkt tatsächlich ein und sagt eben auch mit, ja, also ich für meinen Teil bin schon bereit dazu, meinen Blick in die Zukunft zu wenden und Vergangenes jetzt einfach vergangen sein zu lassen. Und da sieht man nämlich auch, dass Violet zunächst eigentlich erwartet, dass Daphne ihre, ich nenne es mal Tirade oder ihren Ton sozusagen mit annimmt und guckt dann richtig überrascht zu ihrer Tochter rüber, als sie merkt, dass Daphne eigentlich etwas völlig anderes sagt.
Ja, genau.
Violet lenkt dann aber ein und Portia ist auch ganz froh darüber, das zu hören und sagt dann eben auch mit, ja, Varney, sag doch mal, ja, wir wären doch alle wirklich froh und Marina ist wirklich untröstlich über die Gesamtsituation und die hat auch so ein bisschen ihren Einsatz verpasst, merkt man bei der ganzen Geschichte.
Ja, genau. Ich habe übrigens nochmal gerade nachgeguckt. Hier steht nämlich, die London Social Season geht, also zumindest in den 1800ern, von März bis September. Finde ich ein bisschen interessant, dass das jetzt so, aber vielleicht haben wir jetzt gerade auch so ein bisschen den Zeitsprung gemacht, dass wir jetzt tatsächlich wieder im März sind, was ja dann zu dieser frühlinghaften Atmosphäre passen würde, dass jetzt quasi mit dem Ende dieser Staffel die neue Season beginnt, damit wir in der neuen Staffel direkt in der Season einsteigen können für Eloise dann.
Das könnte sein.
Das könnte sein, das finde ich gerade ein bisschen komisch, aber dann haben wir ja den ganzen Winter und alles. Das passt irgendwie nicht. Die Season, nee, das passt irgendwie nicht. Das ist ein bisschen komisch.
Naja gut, aber den Winter sehen wir ja, glaube ich, in der Serie.
Vielleicht war das andere
so
dann bei Clifton doch kein Erntedankfest, sondern ein Maifest. Vielleicht war das dann doch so ein Maibaumfest.
Boah, keine Ahnung.
Vielleicht
werden die Bücher Aufschluss geben, wenn wir anfangen, die zu lesen.
Ja, hoffentlich. Das ist ja auf jeden Fall, naja, genau. Wir sind aber auf jeden Fall ja immer noch bei Portia und Violet und Daphne ist dann eben, wie Mona schon sagte, richtig nett und erweitert eben die Einladung an Portia, dass die Featheringtons eben sich da auch sehen lassen können und Violet akzeptiert dann die Entscheidung ihrer Mutter.
Genau, ihrer Tochter.
Violet ist ihre eigene Mutter. Nein, genau, natürlich ihrer Tochter. Und dann mussten Portia und Varley tatsächlich weg, weil ein Mr. Crane angekündigt wurde und deswegen die Kutsche gekommen ist. Und Daphne wird dann natürlich hellhörig, weil sie so, Crane, das ist doch wohl nicht etwa ein George Crane. Ja, und dann wechseln wir die Szene zu den Featheringtons, wo dann auch Daphne tatsächlich dabei ist. Ne? Die kommt dann nämlich mit, weil die ist jetzt auch neugierig geworden.
Witzig, ne? Also, dass Portia, ohne wahrscheinlich irgendeine Hintergrundinfo zu haben, sie dann einfach mitnehmen kann. Aber vielleicht ist sie auch einfach dankbar, dass die Duchess sich wiederum mit ihr blicken lässt.
Denk
so ein bisschen Rehabilitationsstrategie, sag ich mal.
Ja.
Und ja, Porsche richtet dann auch ihre Aufmerksamkeit direkt Mr. oder Lord Crane zu und vermutet eben, dass es George ist, weil sie auch sagt, wir hätten gar nicht so einen renommierten Soldaten hier in unserer Mitte erwartet. Marina war ja so traurig, keinen Brief von ihnen zu erhalten, hier und da und tüdelüt. Mhm. Und Marina klärt die Situation dann auch schnell auf und sagt, Lady Faverington, es ist nicht so, wie Sie denken. Dieser Mann, der hier vor Ihnen steht, ist nicht der, für den Sie ihn halten. Wir haben es hier nicht mit George Crane, sondern mit seinem Bruder Sir Philip Crane zu tun.
Genau.
Und ja?
Ja, genau.
Oder wolltest du weitermachen?
Doch, ja, also kann ich. Ja, und tatsächlich verkündet Philip dann auch, dass George tatsächlich nicht die Möglichkeit hatte, herzukommen und eben auch nicht zu schreiben, weil er eben auf dem Kampf, also auf dem Schlachtfeld, verstorben ist.
Genau.
Wie wir ja schon vermutet haben.
Richtig. Marina kann sich das Ganze wahrscheinlich kein zweites Mal anhören, weil es wirkt so, als...
Ja, sie beginnt zu weinen und geht eben
genau,
aus dem Raum.
Genau, wäre das für sie nicht neu und Daphne geht ihr auch hinterher, sodass sich die Szenerie auf den Flur verlagert.
Ja.
Wo Marina dann auch unter Tränen Daphne gegenüber sagt, dass ja wohl auch dank dem Einsatz der Duchess nur all das möglich gemacht worden ist. Denn Philip hätte nicht gewusst, dass sich Marina dort bei den Faveringtons aufhält, wenn es diesen Brief nicht gegeben hätte.
Ja.
Und wenn dann nicht die Nachforschungen angestellt worden wären. Denn der Bruder hat tatsächlich von George einen angefangenen Brief noch unter seinen Habseligkeiten gefunden, in dem er Marina erklärt hat, dass er sie über alles liebt, dass er mit ihr weglaufen will. Also er hat anscheinend den Wunsch geäußert, zu desertieren.
Ja.
Um mit ihr auch das gemeinsame Kind gemeinsam großzuziehen.
Naja, oder zumindest seinen Dienst abzuschließen, ehrenvoll vielleicht, und dann zu ihr zu kommen und sie zu heiraten.
Genau, ne?
Vielleicht.
Ja, ne? Also ich weiß nicht, ob die Zeit da für sie gespielt hätte, weil so von der Reihenfolge her wäre es zu der Zeit wahrscheinlich schlauer
oder
gewesen.
Oder er hätte sie vielleicht geheiratet, während er mal auf Urlaub ist und wäre dann wieder zurück in den Krieg gegangen. Das
genau.
Hätte natürlich auch sein können.
Gut, ja. Aber sie formuliert es ja als weglaufen, deswegen...
Ja,
habe ich schon in Richtung Desertieren vermutet.
Ja, gut.
Und ja, Marina sagt halt, ich lag völlig falsch. Er hat mich und nur mich geliebt. Es gab keine andere. Und er hat wirklich einen sehr guten Grund gehabt, um nicht zu schreiben.
Ja, denn er ist gestorben.
Denn er ist halt gestorben.
Ja.
Und Daphne tut das alles natürlich wahnsinnig leid zu hören. Aber das Gespräch wird halt dadurch beendet, dass Marina halt sich abwendet und geht.
Genau, und eben bitterlich weint, ja. Aber man versteht es auch, sie ist jetzt auch irgendwo wahrscheinlich erleichtert und glücklich, dass es eben doch nicht so war, wie ihr alle glauben machen wollten, ne? Und sie bedankt sich aber ja auch bei Daphne für den Einsatz, ne? Also,
genau.
Dass sie sich da, ja. Genau. Wir starten ja in der Moody's,
richtig.
Ne? Eloise steht nämlich vor der Tür und Miss Delacroix öffnet. Und zwar nur in einem Morgenmantel bekleidet.
Ja, die gute Frau sieht ein wenig zerstreut aus, könnte man sagen, während Eloise energisch an die Tür hämmert und verkündet, dass sie nochmal ganz dringend ein neues Kleid für den Ball ihrer Schwester braucht. Und Madame Delacroix steht in der Tür und sagt, ihr habt schon ein Kleid für diesen Ball.
Ja, was willst du hier?
Aber es ist doch egal, ich brauche noch ein Kleid. Eine Frau wie ich kann nicht genügend Kleider haben,
genau.
Sind wir uns da nicht einig? Ja, Madame Delacroix scheint zu merken, die Gute werde ich nicht los.
Mhm.
Ich lasse sie also lieber mal rein.
Genau. Ja, Eloise beginnt dann das Gespräch auch relativ unelegant und meint so, ja, vielleicht sollte ich dieses Kleidchen nehmen. Und man sieht halt so eins, was halt wirklich für Penelope hätte sein können. So ein gelbes Quietschekleid mit Rüschen und so. Und dann sagt sie, ja, also dann wäre ich doch bestimmt besonders fashionable in den Augen der Featheringtons, ne? Über die ja gerade auch ein bisschen schlecht geschrieben wurde von der Whistledown, ne? Und macht dann so richtig so gefühlt wink, wink, ne? So, wir haben das Thema eröffnet.
Ja, und das sehr auffällig, unauffällig.
Ja, naja.
Ebenso auffällig, unauffällig schleicht ein Benedikt die Treppe herunter, der sich des Nachts wohl bei seiner guten Freundin Madame Delacroix aufgehalten hat und diese doch etwas unangenehme Szene heimlich mit anhören muss.
Ja, Eloise führt dann eben weiter aus, dass die Lady Whistledown ja sowohl über die Featheringtons als auch über die Bridgertons eher ein bisschen schlecht geschrieben hat und die sich ja vielleicht doch lieber überlegen sollte, ob das so gut ist. Und Miss Delacroix verkündet ihr, ja, ich glaube, Lady Whistledown ist schlau genug, um auf sich selbst aufzupassen. Die ist wohl schlau genug, nicht ihre Customer zu verärgern, wenn sie wirklich die Person wäre, die du denkst, dass sie ist, ne?
Mhm.
Und so weiter und so fort. Und sie riecht halt den Braten schon, worauf Eloise hinaus möchte. Sie sagt dann auch, ja, Eloise, du bist, ne, also Lady Bridgerton, sie sind sehr schlau, das wissen sie ja auch. Und vielleicht sollten sie jetzt einfach mal nicht irgendwelche Leute hier immer so öffentlich, ne, verdächtigen und so. Das fällt ja auch dann auf und überhaupt, dass sie jetzt hier sind. Vielleicht sollten sie lieber wieder gehen.
Und Eloise, aber trotzdem appreciated sie auch, dass Eloise eine junge Frau ist, die sich sehr doll um ihre Liebsten kümmert.
Das stimmt, das stimmt. Genau, und da kommt sie dann nämlich auch drauf, ja, zum Beispiel, es gibt ja auch Leute wie mein Bruder, man sagt, der könnte das gut wegstecken, aber manche könnten das vielleicht nicht. Und überhaupt, die Königin, die ist ziemlich verärgert, vielleicht soll und möchte Lady Whistledown quasi zum Schweigen bringen. Aber vielleicht muss Lady Whistledown sich da in Acht nehmen und auch noch mal ein paar gute Sachen schreiben, bevor sie nicht mehr schreiben kann.
Zwinker, ja, zwinker, zwinker.
Ja, auf jeden Fall ist das alles ein bisschen sehr unelegant von Eloise. Miss Delacroix meint nur, ja, ich denke, Lady Whistledown kann gut auf sich selbst aufpassen. Die wird schon wissen, was sie tut. Das passt schon, ne? So. Und Eloise dann, ja, okay, gut, dann sind wir uns ja einig geworden. Schön. Ich gehe dann mal, ne?
Ja, es war schön, mit Ihnen zu reden. Ich wünsche Ihnen noch einen wundervollen Tag. Mhm. Und als Eloise dann geht und sich Madame Delacroix bedeutungsschwanger zu Benedikt umdreht, sagt er einfach nur, lock the door. Ich bin bereit für Runde 2.
Ja, ich finde es so lustig, wie Eloise einfach denkt, sie ist jetzt so richtig selbstzufrieden, ne, somit, sie hat jetzt ihre Sache vollendet und ich denke so, oh, Eloise, ach, du hast einfach gar nichts geblickt, ne, also,
ja gut, einen Beweis hat sie halt noch nicht, sie hat Indizien, auch gar nicht so schlechte,
aber sie hatte doch das Gespräch mit ihr schon und sie hat doch schon gesagt, dass sie es nicht ist. Warum ist Eloise denn jetzt wieder auf dem Trichter?
Naja, sind wir mal ehrlich, ne, also, wäre ich Lady Whistledown.
Ja,
und
würde ich auch nicht das zugeben, klar. Logisch.
Keiner gibt das zu. Also in dem Moment wäre ich auch eher bereit zu glauben, dass Madame Delacroix mir einfach nur glaubhaft versichert hat, dass sie es nicht ist. Und jetzt glaube ich aber Beweise zu haben, dass sie es doch ist. Und deswegen hint, hint, pass mal lieber auf. Und in Wahrheit bin ich einfach voll auf dem Holzweg, ne?
Ja, genau.
Ja, auf dem Schotterweg befinden wir uns aber jetzt. Denn in der nächsten Szene haben wir zunächst eine Sicht auf das Anwesen der Hastings in London mit einem fetten Brunnen in so einem schönen
kleinen Parkanlage.
Genau, Parkanlage. Ja. Und wir sehen, dass Daphne den Flur entlang geht, während schon so Vorbereitungen für den Ball getroffen werden.
Mhm.
Und sie begegnet Simon in dem Flügel, in dem sich beide anscheinend sehr selten aufhalten, weil das der Flügel von Simons Vater anscheinend ist.
Genau.
Weil auch dort, das sehen wir später, auch noch ein Gemälde von ihm hängt. Und Simon erklärt, dass er auf dem Weg zum Boxkampf ist. Daphne will ihn nicht begleiten, weil sie noch so viel vorzubereiten hat, hält ihn aber nochmal auf und möchte eben nochmal wissen, wieso hast du denn dieses Versprechen überhaupt gegeben? Verdiene ich jetzt deine Ehefrau darauf nicht eine ehrliche Antwort? Und Simon sagt, du hast eigentlich viel mehr verdient als das und ich kann dir nur sagen, du bist ohne mich besser dran.
Genau.
Dann geht er auch. Daphne ist mit dieser Antwort nicht so wirklich zufrieden und sie scheint ja etwas im Schilde zu führen. Was erfahren wir aber noch nicht?
Genau. Wir kriegen einen großen Wide Shot auf das Gebäude, wo jetzt dieser Boxkampf stattfinden wird. Und dann gehen wir auch in das Gebäude. Wir sehen, viele Leute geben ihre Wettscheine ab. Ein Buchmacher hält das alles fest, die ganzen Einsätze. Und wir bekommen das Gespräch von Will und seiner Frau mit, die ihm sagt, ja, gewinn diesen Kampf und danach können wir ja mit unserer Ausstellung hier, so mit diesen Boxkämpfen, weiterreisen, London verlassen und eben dann uns so durchschlagen. Und Will ist aber nicht so ganz überzeugt. Der meint, meinst du, dass wir uns wirklich so von Kampf zu Kampf hangeln sollten? Eigentlich müssen wir doch mal in die Zukunft planen.
Ja, weil ich auch nicht ewig im Ring bleiben kann.
Genau.
Ich meine, sind wir mal ehrlich, ne? Von der Rede von Lord Faverington mal abgesehen, ist das ja trotzdem etwas, was ein Quäntchen Wahrheit enthält, weil Will wird ja nicht jünger.
Genau.
Irgendwann wird er wirklich nicht mehr boxen können.
Ja, oder lass den mal wirklich, wirklich schlimm getroffen werden beim Boxkampf. Stell dir mal vor, der kriegt irgendwie eine Kopfverletzung und kann nicht mehr
ganz
kämpfen.
Genau.
Oder
und
so.
Ja, seine Frau scheint den Braten auch ein wenig zu riechen. Irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Und Will guckt immer mal wieder sehr offensichtlich und bedeutungsschwanger zu Lord Faverington rüber, der an den Rängen ja halt einfach unterwegs ist und ja dann zwei Shady Guys im Gang begegnet.
Das stimmt, das stimmt. Ja, diese zwei Shady Guys riechen den Braten auch schon, als Faverington die Wette bei denen platzieren will, weil sie denken, ja, okay, keiner schenkt ihnen mehr ihr Vertrauen. Deswegen, warum sollten wir denn ihrem Wort glauben?
Mhm.
Und Feathering sagt dann, ja, ihr braucht meinem Wort nicht glauben, ihr könnt einfach meinen Taten glauben und gibt dann seine Besitzurkunde für sein Haus
ab
als Wette.
Um die Wette zu beschließen, denn tatsächlich sagt Lord Faverington, dass er sein Geld auf
den Gegner setzt.
Den Gegner setzt.
The Beast.
Genau, The Beast, danke. Ich hatte irgendwie The Monster am Kopf, aber kommt ja irgendwie aufs Gleiche raus. Jedenfalls finden das die beiden entsprechend verwunderlich, weil ja Will als Favorit gilt.
Mhm.
Und ja, es ist einfach so wahnsinnig dumm, seine Besitzurkunde da reinzulegen. Also der geht wirklich total in die Vollen. Welche Konsequenz das hat, sehen wir aber noch nicht. Was wir aber sehen, ist, dass Anthony ankommt und erstmal zerknirscht feststellen muss, dass Sienna mit ihrem neuen Lover auch da ist.
Mhm. Genau. Dann gehen wir wieder zurück zu Will, der immer noch sehr in Gedanken ist, was er jetzt machen soll, und er unterhält sich unter anderem mit Simon. Und ja, Will macht dann so ein paar halbgare Andeutungen, dass er vielleicht auch verlieren könnte diesen Kampf. Man weiß das ja immer nicht und dies jenes. Und Simon guckt so ein bisschen verdächtig, als Will dann auch später weggeht, weil er nämlich auch Featherington sieht, der am Ring wieder langschleicht. Und der, ich glaube, Simon hat da schon so ein, der ahnt was.
Genau, weil ja auch Will schon wieder so bedeutungsschwanger in seine Richtung guckt.
Genau.
Wir verfolgen aber nicht Lord Faverington weiter, sondern seine Frau.
Mhm.
Die ist nämlich mit ihrer Zofe wieder im Haus unterwegs, kommt
genau.
Die Treppe runter. Und vom Flur schließen sich dann auch Philippa und Prudence an, die sich wieder auf dem Weg in ihren Salon oder in den Sitting Room machen, wo Sir Philip Crane immer noch ist.
Mhm.
Also der ist nicht nach Hause gefahren, sondern sagt, dass er gerne mit Marina noch einmal alleine sprechen wollen würde, weil er eine Ankündigung zu machen hat.
Genau.
Eine kurze Zeit später sitzt dann auch die ganze Familie da versammelt. Also Penelope sitzt irgendwie am Katzentisch gefühlt.
Ja, stimmt. Wir sind und hinter ihr sitzen ihre Schwestern so zusammengekungelt. Also es sieht
genau.
Irgendwie komisch aus,
und
dieses
Porsche
Szenario.
Und Porsche alleine da auf dem Sofa. Aber Marina sitzt auch so ein bisschen auf dem Präsentierteller auch an einem eigenen Tisch, während Sir Philip steht und verkündet, dass er sie gerne heiraten wollen würde, weil das der letzte Wille seines Bruders ist und er sich verpflichtet fühlt, Marina in ihrer Situation zu supporten und dass auch sein Bruder das gewollt hätte, dass sich um sie gekümmert wird.
Genau, weil sein Bruder hat sich ja anscheinend irgendwelche Freiheiten mit ihrer Unschuld rausgenommen und dementsprechend möchte er das natürlich wieder richtigstellen. Ist auch sehr ehrenhaft, Porsche befürwortet das auch. Sie sagt, boah, das ist ja eine super Antrag, Marina, den kannst du ruhig annehmen. Der wird sich bestimmt um dich kümmern, der wird dich versorgen und vielleicht sogar auch deine entfernten Cousinen, das ist ja auch, ne?
Die unterstützen, weil Porsche in dem Moment auch noch einmal betont, dass der Familienname Crane auch eine gewisse Bedeutung hat.
Mhm.
Dass Sir Philip auch entsprechend die Mittel hat, um sie zu unterstützen. Und deswegen das eine sehr akkurate Verbindung wäre.
Ja.
Aber Marina lehnt die ab. Sie sagt, es tut mir leid, ich kenne diesen Mann kaum, ich liebe diesen Mann nicht, also kann ich diesen Mann auch nicht heiraten.
Ja.
Und Sir Philip insistiert dann auch noch einmal kurz, dass Marina bitte sich noch einmal Gedanken machen soll, weil er sich verpflichtet fühlt, den letzten Willen seines Bruders umzusetzen. Aber Marina bleibt bei ihrem Standpunkt, dass sie diesen Antrag nicht annehmen kann und es für ihn jetzt besser wäre zu gehen.
Genau.
Und als sie dann alleine sind und Porsche sagt, Mädchen, was hast du getan? Das war deine beste Gelegenheit. Warum zum Geier hast du das ausgeschlagen? Da sagt Marina, dass sie das mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren kann, denn sie erwartet kein Kind mehr und deswegen kann sie nicht einen Mann sozusagen in sein Unglück stürzen. Das stimmt ja auch irgendwie. Er gibt ja eine Menge damit auf.
Ja, fair. Anders als bei Colin.
War es ihr egal. Ja gut, da hat sie das Kind ja auch noch erwartet.
Ja,
glauben
schwierig.
Wir zumindest. Also ob dieser Tee, ich weiß ja.
Ob das jetzt geholfen hat, wissen wir ja nicht, ne? Genau. Ja, dann wechseln wir die Szene zu Daphne, die jetzt gerade alleine in dem alten Arbeitszimmer von Simons Vater ist. Und sie wühlt sich gerade so ein bisschen durch. Sie möchte nämlich jetzt ein bisschen was erfahren, warum Simon denn so einen Hass auf seinen Vater hat. Und sie findet dann irgendwann nach ein bisschen Suchen die ganzen ungeöffneten Briefe, die Simon seinem Vater in der Vergangenheit geschrieben hat. Wie gesagt, sie sind alle ungeöffnet und sie beginnt, die zu öffnen und zu lesen. Und sie guckt immer trauriger dabei, weil sie scheint zu erkennen, was für ein schrecklicher Mann der Vater gewesen zu sein scheint und was Simon so alles durchleiden musste.
Genau, also wir kennen den Inhalt der Briefe auch nicht. Das Einzige, was wir in so kleineren Close-ups mal sehen, ist, dass jeder Brief sehr schwungvoll ist, eine richtig schöne und ordentliche Handschrift,
absolut,
man nebenbei bemerkt. Die sind alle von Simon unterschrieben.
Sind auch alle sehr lang.
Die sind auch alle sehr lang, genau. Und jetzt kann man nur vermuten, was drin steht. Also Daphne wird klar, dass all die Worte, die Simon ja anscheinend auch mit gewissen Wünschen an seinen Vater gerichtet hat, ihn gar nicht erreicht haben, weil er ja keinen einzigen der Briefe geöffnet hat.
Ja.
Und wer weiß, was er da reingeschrieben hat. Ich wette, Simon wird sowas reingeschrieben haben, wie sein Lernprozess weitergeht und dass er hofft, ihn jetzt stolz zu machen.
Mit Sicherheit,
vielleicht
ja,
auch solche Dinge wie, ich habe mir eure Worte vom letzten Mal nochmal zu Herzen genommen und hier und da. Und dann lässt das ja schon Vermutungen zu, wenn man dann da sitzt und
oder auch
merkt,
mein Sprechen hat sich verbessert, keine Ahnung, solche Sachen. Er hatte ja so Probleme mit seiner Aussprache, weil er gestottert hat. Und ach, das ist alles so tragisch, ne? Also es ist irgendwie, aber vielleicht entwickelt Daphne jetzt ja dadurch mal ein bisschen mehr Empathie dafür.
Genau. Also ja, so kann man stehen lassen, glaube ich.
Ja. Genau, und an dieser Stelle beenden wir tatsächlich jetzt erstmal die Folge.
Mhm.
Ist tatsächlich diesmal gar nicht so viel gewesen, ne? Wir haben aber noch ein paar Umfragen gemacht, deswegen können wir das mit direkt in den Community-Teil gehen.
Ja.
Und zwar, Moment, wir haben euch gefragt, wegen in Folge 6 haben wir euch gefragt, denkt ihr, dass Violet Daphne auf die Aufgabe als Duchess gut vorbereitet hat? Niemand sagt, ja schon, 11% sagen, nein, voll nicht und 89% sagen, naja, sie hat ihr Bestes gegeben.
Mhm.
Ne? Es war mehr so, naja. Dann haben wir euch in der letzten Folge gefragt, beziehungsweise in der vorletzten Folge, findet ihr es fair, dass die Königin Eloise so unter Druck setzt? Das ist sehr gespalten, das Ergebnis tatsächlich. 14% sagen, ich finde es ziemlich witzig, 57% finden es voll schlimm. Und 29% sagen, geht so. Aber niemand sagt tatsächlich, ja, das kriegt die schon hin, das passt schon. Dementsprechend sehr gespalten da die Community über, wie die Königin sich so Eloise gegenüber verhält.
Also wenn ich dazu eine Meinung abgeben müsste, ich finde es überhaupt nicht in Ordnung, wie sich die Königin Eloise gegenüber verhält. Also,
ja,
weil das ganz schön unfair ist, ne?
Mhm.
Also ja, sie ist die Königin und ja, sie hat da eine richtig krasse Machtposition, aber die nutzt sie an der Stelle total aus.
Aber sie ist Sonja das gewöhnt, sie ist die Königin.
Das ist richtig, aber Eloise ist saujung. Und
natürlich.
Also die erwartet von einer Teenagerin gefühlt,
ja,
dass sie in der Lage ist, die Identität von Lady Whistledown aufzudecken.
Ja.
Finde ich ganz schön krass.
Sie setzt sie auch ganz schön auf den Pott, ne? Also das ist schon so. Und was ich ja auch finde, also ich muss sagen, ich kann mich leider nicht davon freimachen. Ich finde es leider ein bisschen lustig manchmal, wie Eloise dann immer so gestresst ist davon. Aber es ist natürlich nicht richtig, ne? Also ich finde das auch schlimm. Aber trotzdem finde ich es auch ein bisschen lustig manchmal. Also deswegen kann ich da schon relaten mit. Wir hatten doch letztes Mal, glaube ich, auch im Discord noch so eine Geschichte zu der Spielhölle von Lady Danbury, oder? Kam da nicht noch ein Kommentar?
Ja, das könnte sein. Lass mich mal eben gucken. Da müsstest du mal eben in Library reingucken.
Bin ich dabei.
Ich meine, das war bei den Fragen.
Fremdschämen-Kopfschüttel-Moment. Nee, das ist zu lange her. Für Cressidas Klamotten. Ja, wir haben uns im Discord sehr über Cressidas Klamotten ausgelassen. Das war sehr lustig. Und über ihre Frisur. Es wurden Vergleiche zur Borg-Queen angestellt. Das war sehr witzig. Das war sehr, sehr lustig.
Was Lady Rockula aber noch geschrieben hat, und ich hoffe, ich wiederhole das jetzt nicht unnötig, wenn doch, verzeiht mir, schrieb aber noch, dass sie das in der Serie nicht ganz so gut umgesetzt findet wie im Buch, wenn es um diesen ganzen Konflikt zwischen Simon und Daphne geht, weil die Hintergründe bei Simon im Buch besser und umfangreicher und nachvollziehbarer erklärt werden, was es natürlich nicht sehr viel besser macht, ne? Aber wenn sie natürlich nachvollziehbarer sind als in der Serie, wo ja alles so ein bisschen unerklärt bleibt ganz lange, kann ich das schon nachvollziehen. Ich bin einfach mal gespannt, wie wir das empfinden, wenn wir dann anfangen, das Buch zu lesen.
Ja, das stimmt. Es gab auch ein paar sehr coole Kommentare zu Lady Whistledown und wie sie geschrieben hat, nämlich auch von Lady Rockula. Ich versuche das mal spoilerfrei umzuformulieren.
Oder wollen wir uns das für Part 2 aufheben?
Meinst du, wenn wir es wissen?
Mhm. Weil dann können wir es vollumfänglich diskutieren.
Ich will es nur nicht vergessen. Ich will es nur nicht vergessen.
Weil tatsächlich hat Reading Dragon auch noch mal was geschrieben. Und das hätte ich dafür aufgehoben.
Okay.
Das haben wir schon besprochen.
Das haben wir alles schon besprochen?
Mhm.
Sicher, das ist alles so viel. Okay. Ja gut, da müssen wir nur dran denken, dass wir dann nochmal wieder zurückspringen. Ne?
Genau.
Aber wo war denn das mit dem, das war doch eigentlich hier drin, oder nicht? Mit dem, zu Staffel 7, mit der Spielhölle von...
Nee, ich glaube nämlich, dass das... Da war irgendwie das irgendwo im anders. Sitting Room oder Servants Hall irgendwie da war, weil wir ja so ein paar hier Bridgerton-Threads haben.
Hier war das drin oder wo? Oder war das im Lesezimmer oder in Queen Charlotte? Wir haben ja jetzt auch inzwischen schon ein Queen Charlotte-Dings, ne?
Ja, aber wo ist denn dieser Thread?
Egal, den machen wir einfach trotzdem ein bisschen, weiß ich auch nicht. Den musst du auf Being Quite Spoiled und dann auf Threads gehen und da findest du den. Das ist ein bisschen kompliziert. Genau. Wir können aber trotzdem auch an der Stelle mal ein bisschen Werbung für unseren wunderbaren Discord machen.
Ja.
In unserem wunderbaren Discord gibt es nämlich jetzt auch inzwischen ein Queen Charlotte-Thread, wo auch gespoilert werden darf. Also das ist der Spoiler-Thread, ne? Also geht da nicht rein, wenn ihr das nicht schon kennt.
Mhm.
Genau, aber da ist auf jeden Fall auch sehr aktiv, wird da diskutiert. Und wir freuen uns immer, wenn neue Leute dazu kommen und dass wir uns immer so morgens schön guten Morgen wünschen und so. Das ist immer sehr... wholesome, möchte ich sagen. Also wir haben da eine sehr, sehr schöne, nette Community. Deswegen kommt gerne auf unseren Discord-Server. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Und natürlich auch den Link zu unserem Spreadshirt-Shop, zu unserem Steady, zu Instagram und überall hin zu unserer Homepage. Da dürft ihr auch gerne mal vorbeigucken. Da wird es bald irgendwann demnächst auch mal noch einen kleineren Text geben, den Mona dann noch verfassen wird. Da gibt es auch jetzt schon kleinere Texte zu uns. Und natürlich alle Folgen gibt es auch auf unserer Homepage zu hören.
So ist
und
es.
Ihr könnt da auch gerne mal einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr wollt. Ansonsten wäre es auch ganz, ganz toll, wenn ihr uns 5 Sterne geben würdet bei Spotify oder eben auch bei Apple Podcasts oder wo es überall geht. Das würde uns nämlich richtig doll freuen, weil dann hilft uns das, den Podcast noch größer werden zu lassen und noch mehr Leute in unsere tolle Podcast-Bubble zu holen.
So ist es.
Ja, genau. Ja, dann haben wir heute eine bisschen kürzere Folge.
Genau.
Dann ist das so. Wir wünschen euch noch einen ganz schönen Resttag, bald Wochenende, wenn ihr es hört, ist es ja Donnerstag.
Vielleicht eine schöne LBM, wenn ihr da seid.
Genau, eine schöne Leipziger Buchmesse. Ich glaube, die nächste Folge müsste auch noch vor der Leipziger Buchmesse sein, wenn ich richtig Podcast-Paradoxon vorweg aufnehme. Ah.
Ja.
Nee, aber wir wünschen euch auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne Zeit und ja, wir hören uns dann das nächste Mal wieder in der letzten Folge von Staffel 1 von Bridgerton Teil 2.
Und damit, sehr geehrte HörerInnenschaft, freuen wir uns, mit euch dann die Staffel abzuschließen und bald wieder mit euch zu dinieren.
Genau, bis dann. Bye.